liebst. Danke, dass du uns liebst, Jesus. Wie unbegreiflich ist es, dass du jeden Einzelnen von uns liebst. Danke, Jesus, dass du deine Liebe sogar ausgegossen hast in unser Herz durch deinen Heiligen Geist. Danke für dieses Pfand, danke für dieses Vorrecht, dass der Heilige Geist in mir lebt. Danke, dass ich deine Liebe alle Zeit und zu jeder Sekunde meines Lebens abrufen kann. Danke, dass du bei mir bist. Danke, dass ich nie alleine bin, sondern dass du bei mir bist, dass du bleibst, dass du mich nie verlässt noch versäumst. Danke, Heiliger Geist, dass du dich nicht abhalten lässt durch unsere Fehlbarkeit, durch unseren Zorn, unseren Stolz, unsere Rechthaberei, was auch immer manchmal bei uns hochkommt. Danke, dass du da drauf nicht schaust, sondern dass du auf das Blut des Lammes schaust. Und danke, dass du uns siehst, erlöst, vergeben, gerecht, gut, Halleluja, weil das Blut des Lammes uns gewaschen hat. Danke, Jesus. Danke, dass es keine Verdammnis mehr gibt für die, die in Christus Jesus sind. Danke, dass wir frei gemacht sind zu jedem guten Werk in Christus Jesus. Danke, dass die Gnade über Gericht triumphiert. Denn dein Wort sagt, wo die Sünde mächtig wurde, wird die Gnade noch mächtiger. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, dass keine Waffe, die der Teufel geschmiedet hat, es gelingen wird. Und danke, dass wir jede Zunge schuldig sprechen, die sich aufmacht, gegen uns zu sprechen. Danke, Jesus, dass wir herrschen im Leben an Christi statt. Aber über alledem freuen wir uns. Wir freuen uns viel mehr, als dass die Dämonen uns untertan sind, dass unser Name im Buch des Lebens steht. Jesus, danke, dass du uns kennst. Und danke, dass unser Name mit deinem Blut ins Buch des Lebens geschrieben ist. Danke, dass nichts und niemand uns aus deiner Hand reißen kann. Danke, danke, dass die Erlösung ein für alle Mal erwirkt ist. Ein für alle Mal. Ein für alle Mal. Danke, Jesus. Wir tauchen ein in deine Gegenwart. Danke, Jesus. Halleluja. Preis sei dir, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Alles weg, was hart ist, Jesus, was verletzt ist, heile du. Komm du heute Morgen mit Wein und Öl auf jede Wunde, auf jede Enttäuschung, auf jeden Schmerz, Jesus, danke. Danke, dass wir immer zu dir kommen können, so wie wir sind. Danke, Jesus, dass du größer bist. Du bist größer, Herr. Halleluja. Größer als jedes Problem, als jede Not, als jede Herausforderung. Danke, dass du treu bist. Danke, Jesus, dass wir keine Menschen folgen, sondern dir. Du bist der Anfänger und du wirst es auch zur Vollendung bringen. Danke, Jesus. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Mehr von dir. Heiliger Geist und tiefes Werk. Yes, 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 yes. Danke, Jesus. Halleluja. Shabakaranda kariasi kinamanda ebrashori andere kandere. Den Moment, mach deine Augen zu, schau nicht auf die anderen. Mach deine Augen zu, mach den Fernseher aus, wenn du das Radio hören willst. Wenn du den Heiligen Geist hören willst, dann mach jetzt den Fernseher aus, Augen zu und hör, was er dir sagen will. Er redet jetzt konkret zu dir. Ganz bestimmt sagt der Herr dir heute Morgen, alles wird gut. Zu jemand anders sagt der Herr, du kennst die Antwort, ich habe schon zu dir geredet. zu jemand anders sagt, Herr, ich laufe vor dir her, ich bereite einen Weg, ich laufe vor dir her, folg mir nach, mir, niemand sonst, Halleluja. Thank you, Jesus. Zu jemand anders sagt der Herr, Heilung ist dein Erbe, ist nicht kompliziert, Heilung gehört dir, greif es, nimm es, glaub es. Ist jemand, der ganz kompliziert in seinem Kopf denkt über Heilung und der Teufel dich immer wieder attackiert mit Krankheit und der Herr sagt dir heute Morgen, Heilung ist nicht kompliziert, sondern es gehört dir, es ist Teil deines Erbes. Greif es im Glauben, nimm es, bekenne es. Jemand anders sagt, der Herr, ich habe dich fruchtbar gemacht. Fruchtbar. Du sollst Frucht bringen. Du sollst Frucht bringen. Du verweigerst dich noch, aber du sollst Frucht bringen. Noch jemand anders sagt, der Herr, du sollst nicht mit mir diskutieren. Ich habe dich nicht berufen, mit mir zu diskutieren. Ich habe dich berufen, auf mich zu hören. Hör auf meine Stimme. Hör auf meinen Geist. Sei gehorsam. Das sagt der Herr, kämpf nicht gegen mich, ich bin nicht dein Feind. Ich bin nicht gegen dich, ich bin für dich. Ich bin nicht die Baustelle, ich bin nicht dein Ort, wo du kämpfen musst. Ist noch jemand da und der Herr sagt dir, ich sehe alles. Ich habe gesehen, was du getan hast. Ich habe gesehen, wo du gebetet hast, wo du geholfen hast, wo du die Dinge getan hast in meinem Namen. Ich habe es gesehen. Du denkst immer und betest und sprichst auch manchmal laut aus. Sieht der Herr denn nicht, was ich alles mache? Der Herr sieht, was du tust. Aber du musst es aus reinem Herzen tun, nicht aus falscher Motivation, sagt dir der Herr heute Morgen. Ich hoffe, ihr habt alle empfangen, oder? Amen. Halleluja, der Herr kennt euch, oder? Er weiß, was ihr braucht, wo ihr steht. Halleluja, Gott ist gut, ist immer noch derselbe. Könnt man ewig weitermachen, gell? Halleluja. Wow, 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 wow. Im alten Bund hat Gott Menschen berufen, sich abzusondern, sich zu heiligen, weil er heilig ist. Und die Menschen, die damals lebten, die haben immer gedacht, sie sind besser als die anderen. Gott hat mit der Absonderung nichts anderes gemeint als eine Heiligung ihrer selbst, weil er heilig ist. Gott hat nicht gesagt, heiligt euch, weil ihr besser wie die anderen seid oder dann mit Fingern auf die anderen zeigt oder sagt, die sind schlecht oder mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Obwohl es auch Gebote gab, wo Gott ganz klar gesagt hat, mit denen sollt ihr keine Gemeinschaft haben. Aber nochmal, der Grundgedanke des Vaters war, sich ein Volk zu heiligen, was abgesondert ist aus dem Rest der Menschheit, um der Menschheit zu dienen. Und die Juden haben das immer falsch verstanden. Sie haben gedacht, wir sind anders, wir sind besser. Und deswegen haben sie mit Fingern auf die anderen gezeigt. Sie sind hochmütig geworden, sie sind stolz geworden. Gott hat so formuliert, ihr seid halsstarrig alle Zeit und versteht meine Wege nicht. Gott ist ein gütiger Gott, er ist Liebe. Die Erlösung von Jesus ist für wie viele Menschen? Für welche Gruppe alleine? Für alle. Das wollten die gar nicht verstehen. Selbst Petrus wollte es nicht verstehen. Und wir schauen heute mal ein paar Bibelsachen an, ein paar Bibelverse. wo wir so sehen, was das aus Menschen macht, wenn sie denken, sie sind besser im Namen Gottes als andere. Das ist nicht das Ziel gewesen. Und heute Morgen hat der Heilige Geist mir eine Frage gestellt. Thomas, wenn es eine Zeitmaschine gäbe und du dürftest einen Tag in die Zeit von Jesus reisen, welcher Tag würdest du dir raussuchen? Ich liebe solche Fragen vom Heiligen Geist und ich lasse mir viel Zeit mit dem Antworten. Welchen Tag würdest du dir raussuchen? Vielleicht die Totenauferweckung von Lazarus? Wow! Oder wo die Freunde das Dach abgedeckt haben und haben ihn runtergelassen? Wow! Oder wo ein Engel erscheint? Oder die 40 Tage, vielleicht am Anfang und am Ende, wo Jesus dem Teufel widerstanden ist? Vielleicht bist du so ein Checker und sagst, die Kreuzigung, das hätte mir gefallen. Ich weiß nicht, ob ich das ausgehalten hätte. Oder vielleicht bist du so einer, wo sagt, man muss mal in Aktion kommen als Christ. Als er die Geißel macht und hat sie aus dem Tempel getrieben. Das wäre cool. Da wäre ich gern dabei gewesen. Keine Ahnung, wo dein Herz so ist, wo dein Denken so ist. Und mir sind auch ein paar Ideen gekommen. Und dann mein erster Gedanke war, ich würde Jesus fragen, was er über mich denkt. Und dann habe ich gedacht, na, steht ja alles schon in der Bibel, was er über mich denkt. Die Frage macht keinen Sinn. Ich möchte es nur nochmal hören, wie viele Christen, die mal fünfmal hören, dass sie toll sind. Wahrscheinlich war das auch meine Motivation. Und dann bin ich zum Schluss gekommen und habe gedacht, ich möchte einfach nur die 24 Stunden zu Jesu Füßen sitzen, ihn beobachten und ihm zuhören. Das war mein Endgedanke. Ich hatte natürlich länger Zeit, darüber nachzudenken, wie du jetzt. Und du willst natürlich genau dasselbe, weiß ich. Aber hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht? Ich fand es interessant. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der eine oder andere sagt, den frage ich dann endlich mal die Sachen, die mich interessieren. Wir können Jesus vieles fragen, aber wird es uns verändern? Wir gehen mal heute in Lukas. Lukas 19 ab Vers 1. Und da ist eine interessante Geschichte. Lukas 19 ab Vers 1. Da bleiben wir erstmal beim Vers 1. Und Jesus ging nach Jericho. Jericho, damals eine Megacity. Vielleicht so Stuttgart, Mannheim, Berlin, keine Ahnung. Er ging nach Jericho hinein. Und das Interessante war, überall, wo Jesus hinging, die Leute wussten, wenn der kommt. Ohne Internet, ohne Handy, ohne Zeitung, ohne Fernsehen, die wussten, wenn der kommt. Die wussten eigentlich immer, wo er gerade ist. Meistens wussten die, wo er gerade ist oder wo er gerade hingeht. Und ich bin mir sicher, die ganze Stadt war im Aufruhr. Der Nazarener kommt. Die einen haben gedacht, na mal gucken, was er drauf hat. Die anderen haben gedacht, naja, vielleicht ist er ja doch Gottes Sohn, vielleicht ist er Davids Sohn, vielleicht ist er ein toller Rabbi, vielleicht ist er ein Meister, vielleicht kann er was, vielleicht kann er nichts. Vielleicht stimmt es alles, was man so erzählt, was der so treibt. Vielleicht ist auch gar nichts davon wahr, da habe ich es selber gesehen, dass der nichts kann. Die Leute waren in Aufruhr. Und ich bin mir sicher, die Prominenz der Stadt, die war auch in Aufruhr, denn die war in Erwartungshaltung. Er kommt zu mir. Nein, zu mir. Zuerst kommt er zum Statthalter, dann zum Bürgermeister. Ja, aber ich habe die größte Firma am Ort. Ich bin der Geschäftsmann Nummer 1. Ja, aber mich kennt jeder. Ich bin der berühmteste hier in der Stadt. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Prominenz in Aufruhr war? In dieser Stadt, dass sie Jesus erwarteten, dass er zu ihnen kommt? Ich bin mir sicher, die geistlichen Leiter, die waren auch total in Erwartung. Denn sie waren es gewohnt, dass sie Ehre von den Menschen bekommen. Sie waren es gewohnt, Ehre zu bekommen für etwas, wo sie nichts dafür leisten, denn sie waren in diese Gruppe hineingeboren. Die Könige, die Priester, die Propheten, irgendwie waren sie da reingeboren und die meisten haben ja nichts dafür getan. Kennt ihr auch so Leute, so Adelige? Tun nichts für das Adeligsein, aber wollen von jedem bewundert werden. Funktioniert auch in dieser Welt. Und ich bin mir sicher, die haben gedacht, ja, der wird zu mir kommen. Er kommt bestimmt zu mir. Und da gibt es eine Gruppe von Menschen in der Bibel, und die ist echt extrem, diese Gruppe von Menschen, denn die war die meistgehassteste Gruppe unter den ganzen Leuten da in Israel. Und das waren die Zöllner. Die Zöllner waren weder Fisch noch Fleisch. Die Juden hassten sie, weil sie für die Römer arbeiteten. Und die Römer hassten sie, weil sie Juden waren. Und die waren irgendwo zwischendrin. Und die waren meistens sehr reich. Werden wir gleich sehen. Warum waren sie reich? Ich sag mal, jeder, der durch die Stadttore einging, musste Steuern zahlen. 1 Euro. Jetzt kommen 1000 Leute am Tag durch dieses Tor. Nimmt wie viel ein? Wer ist gut in Mathe? 1000 Euro. Aber offiziell waren es nur 850 für die Römer. Weil 150 waren Geister, die verschwanden. Und zwar in seine Taschen. Wupp. Wer will das überprüfen? Wer will da nebendran sitzen? Die Römer hatten nicht genug Leute, um da neben jedem Tax-Collector und hinter jedem Zöllner, Steuereintreiber, nennen sie wie du willst, Finanzamtsmitarbeiter, eine nebendran zu sitzen. Batterie leer wieder? Ah. In manchen Geschäften, da steht immer die Kasse auf. Schon mal gesehen? Die schieben die nie zu. Die machen tibbeli-tabbeli-tibbel, aber die Kasse ist auf. Die geben Wechselgeld raus, geben Geld rein, aber die Kasse verrechnet nichts. Die Leute heute sind nicht besser als die damals, gell? So, und diese Steuereintreiber, die waren so richtig verhasst beim Volk, weil sie für die Bösen, für die Besatzer die Steuern eintrieben. Das hat den Leuten überhaupt nicht gefallen. Und das schauen wir uns mal an heute Morgen. Also wir stellen fest, sie waren reich durch Betrug und sie waren die Freunde vom Feind. Also sehr angesehene Leute. Vers 2, und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Haben wir alle schon mal gehört in der Kinderbibelstunde, im Kindergarten, in der Schule, immer wird über den Zachäus erzählt. Da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Na sowas aber auch. Ich habe noch keinen Finanzbeamten getroffen, der reich war. Aber da gibt es bestimmt welche. Den Rest könnt ihr euch denken. Der war reich, der war sogar ein Oberer dieser Leute. Also der war sehr eifrig. Der war bestimmt gewissenhaft für die Römer. Und für sich selbst. Und er begehrte in Vers 3, er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre. Also nochmal, diese Nachricht hat sich in der ganzen Stadt verbreitet, da kommt einer. Und jeder dachte, den will ich auch mal sehen, den will ich auch mal erleben. Mal gucken, was der kann. Der Zauberer kommt in die Stadt. Keine Ahnung, was die alles so dachten, wer er ist. Und konnte ihn nicht sehen wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Kleine Menschen sind oft die eifrigsten. Sehr gewissenhaft. Und er lief heraus und stieg auf einem Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Interessant, dass er wusste, wo Jesus durchkommt. Hä? Ist interessant, was die alles so wissen, die Leute. Gell? Und dann krabbelt er da auf dem Baum hoch. Ich glaube nicht, dass das eine Aktion war, die man gut findet. Ich weiß nicht, wenn du einen Finanzbeamten siehst und der krabbelt da irgendwo auf dem Baum hoch, dann denkst du, was macht denn der? Wie ist denn der drauf? Ich glaube nicht, dass das eine ehrenvolle Aktion war. Aber er wollte unbedingt Jesus sehen. Das war ihm wichtiger, als in dem Moment seine Ehre zu bewahren. Wie auch immer. Vers 5. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm. Interessant, dass Jesus weiß, was los ist, gell? Jesus sieht auf ihn und spricht ihn an. Ich finde, Jesus ist der krasseste Typ in der Bibel. Der Statthalter wartet auf ihn. Der Bürgermeister wartet auf ihn. Der Oberste der Geschäftsmänner, die Pharisäer, die Sadduzäer, die Priester, keine Ahnung, die ganze Kaste, die da rumlief und etwas von sich hielt, wartete auf ihn. Und ich bin mir sicher, die haben schon Geschenke bereitet für ihn, wenn er kommt. Wenn er nicht kommt, gibt's nichts. Ist ja klar. Wir manipulieren ja nur den, wo wir was davon haben. Sonst bringt es ja nichts. Das andere ist ja mit Gottes Herz geben. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in dein Haus einkehren. Stellt euch mal eine Millionenstadt vor, oder sagen wir mal 100.000 für deutsche Verhältnisse, 100.000 Leute. Und die sind alle auf den Beinen, weil sie Jesus sehen wollen. Ich übertreibe jetzt mal maßlos. Und von allen möglichen potenziellen Kunden spricht er den Zachäus auf dem Baum an. Ist das nicht bemerkenswert? Ich bin mir sicher, dass 99% der Leute, ich bin mal echt großzügig, ich lasse mal 1% übrig, gedacht haben, hat der noch alle? Es geht ums Geschirrbusiness. Komm, sei ehrlich. Ausgerechnet den A, Punkt, 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 Punkt. Den Drecks, Punkt, Punkt, Punkt. Ist es nicht krass, dass Jesus so anders ist wie wir? Und das Krasse ist, es geht ja nicht nur darum, dass er jetzt dem Zachäus Ehre gibt. Nein, er stößt ja die anderen vollkommen vor den Kopf. Da gehört Mut dazu. Da gehört ein Hintern in der Hose dazu, oder? Und er spricht zu ihm, komm eilends runter, ich muss in ein Haus einkehren. Wer weiß, wenn in der Bibel Haus steht, für was steht es? Leben. Für Leben. Jesus sagt ihm konkret, komm, ich muss in dein Leben eintreten. Du brauchst mich in deinem Leben. Das ist, was Jesus prophetisch sagt. Und der kleine Bescheißer geht drauf ein. Und er stieg eilend herunter, Vers 6, und nahm ihn auf mit Freude. Er nahm ihn auf mit Freude. Hier ist der Schlüssel zum Herz. Sein Herz hatte Freude, weil Jesus zu ihm kam. Glaub mir, dieser Mann ist sein Leben lang, oder sei der Textkollektor war, sei der Steuereintreiber, war abgelehnt worden von allen. Der hatte keine Freunde. Der hatte auch keine Kumpels. Da war der Ober-A-Punkt in der Stadt. Den wollte niemand als Freund haben. Mit dem wollte niemand was zu tun haben. Gar niemand. Könnt ihr euch das krasse Bild mal vorstellen? Und ich glaube, der war verbissen. Kleine Leute sind oft verbissen. Die kleinen Hunde sind oft die schlimmsten. Die großen liegen da und ja, stör mich nicht. Ich ruhe mich aus. Aber die kleinen Kläffer. Der war bestimmt gewissenhaft. Da sind bestimmt Leute, die haben gesagt, hey, ich habe keinen Euro dabei, mit was soll ich zahlen? Ja, dann kommst du nicht rein. Der war bestimmt knallhart. Ich glaube nicht, dass der barmherzig war. Ja, dann geh mal durch, ich sag mal. Nee, er war einer der Oberen. Ein Oberer der oberen Fiesen. Und Jesus geht zu dem ein. Er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Überall, wo Jesus eingehen darf, entsteht Freude. Schon mal erlebt? Wenn du Jesus reinlässt, hast du Freude. Das ist nicht nur eine einmalige Sache, sondern eine tägliche. Wo du Jesus immer wieder in Situationen einlädst, in Umstände, in Herausforderungen, sagst Jesus, nicht mein Wille geschieht, sondern dein Wille. Und wenn das echt ist, kommt Freude, weil der Heilige Geist bestätigt. Wenn wir aber unseren Willen durchsetzen, egal in welcher Situation, da ist keine Freude. Da ist Bockigkeit, Trotzigkeit, wie auch immer. Aber hier ist Freude. Interessant, oder? Vers 7. Jetzt kommt mein Lieblingsvolk. Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Alle. Also nicht nur die Religiösen, sondern das ganze Volk. Das Interessante ist, dass die Pharisäer nie eingingen auf das, was Jesus sagte. Das haben sie nie angenommen. Aber die waren immer, wo er war. Denn die beobachteten ihn. Die versuchten ihn immer in eine Falle zu stellen. Sie wollten ihn immer irgendwie aufs Glatteis führen, damit er sich selber ins Ausschießt. Immer eine Falle stellen. Und Jesus wusste immer, was die vorhaben. Und dann stößt er die auch noch vollkommen vor den Kopf, indem er nicht bei den Oberen eingeht. Wisst ihr eigentlich, was das bedeutet? Stell dir mal vor, der amerikanische Präsident fliegt nach Deutschland. Unser Super-Duper-Kanzler Pinocchio steht am Airport und wartet mit seiner und wartet am Airport auf den amerikanischen Präsidenten. Der steigt aus, geht in ein Auto und fährt weg. Sag, ich muss erst meinen alten Kumpel James besuchen. Der wohnt hier auch in Berlin. Oh, ich habe so Lust auf den. Und der Kanzler steht da. Was sagt es dem Kanzler? Ey, sein Kumpel James ist wichtiger als ich. Eigentlich ist das ein Affront, wenn man es genau nimmt, oder? Das ist eine Beleidigung. Aber Jesus hat niemanden beleidigt, er hat einfach nur ein Statement gemacht. Er sagt, hey du, runter vom Baum, ich komme heute zu dir. Und er nimmt es auf mit Freuden. Manchmal ist Jesus so simpel einfach, aber die Komplexität ist so riesig, was da draus entsteht, oder? Als sie das sahen, glaubst du, dass es Menschen gibt, auch heute noch, wenn die sehen, was Jesus tut, dass es denen überhaupt nicht passt, dass es überhaupt nicht nach ihrem Geschmack ist, überhaupt nicht nach ihrer Vorstellung, dass sie dastehen und sagen, wie, den hat er geheilt, wieso den? Wie, der hat er vergeben, wieso die? Dass sie denken, Jesus, können wir da nochmal drüber reden, ich hätte da bessere Kandidaten. Ich weiß, was Jesus macht. Jesus ist beim Allerletzten der Allerletzten. Gab niemand, der verachteter war als die Zöllner. Und er sagt, hey Junge, bei dir muss ich heute einkehren. Mehr macht er nicht. Er kommt einfach in sein Haus. Ich weiß, wir verstehen das vielleicht so in Deutschland nicht mehr so ganz, aber ich sage mal im Orient, wenn du da eingeladen wirst und du schlägst die Einladung aus, ist das die höchste Form der Beleidigung, die du tun kannst. Und wenn die dir Essen vorgeben, und auch wenn das zum Beispiel ein Eselskopf ist oder ein Ziegenkopf in der Suppe und das Auge guckt dich an, das Auge ist eine Delikatesse. Bin froh, dass ich noch in Deutschland bin und bleiben darf. Versteht ihr, was ich meine? Dann ist das eine Beleidigung. Wir verstehen das heute nicht mit dem Kopf. Nee, wir müssen es aus der damaligen Sicht sehen. Er geht zum Allerletzten ein und sagt, bei dir muss ich einkehren. Seht ihr in Vers 7, was Religion macht? Religion macht blind. Religion ist immer noch die Pyramide, ist immer noch oben ist der Guru und unten sind die Leute. Und Jesus hat das auf den Kopf gestellt. Er sagt, alle Leute sind über mir und ich bin unten das Zentrum, wo alles zusammenläuft. Ich sterbe für die ganze Menschheit. Die ganze Last der Welt drückt wie ein Dreieck nach unten auf Christus. Religion dreht es rum und sagt, ihr da unten, ihr seid gar nichts. Ihr habt für mich da oben da zu sein. In welcher Form auch immer. Jesus ist nie gekommen, eine Religion zu stiften. Er ist gekommen, dem Vater Familie zu bringen. Aber die Religiösen haben gedacht, ich bin Priester, ich bin König, ich bin Prophet, ich bin Pharisäer, ich bin dies, ich bin das. Also sind alle anderen Dreck. Ich sondere mich ab von denen, weil die sind unter mir. Nochmal, wer weiß, was Religion nicht braucht? Christus. Religion braucht Christus nicht. Und Christus ist Liebe. Wo Christus ist, wo Christus wirklich ist, ist immer Liebe. Es geht nicht ohne. Du kannst nicht Menschen dienen und sagen, ich diene in der Kraft des Christus, aber ich hasse die. Das geht doch nicht. Du musst sie lieben. Und aus der Liebe heraus, aus dieser Motivation der Liebe erträgst du Dinge, die nicht schön sind. Ablehnung, Missgunst, Neid, den ganzen Mist. Du machst weiter. Paulus schreibt so viel darüber, was er alles erlebt hat. Und manchmal, wenn ich das lese, denke ich mir, boah, ich habe schon gedacht, mir geht schlimmer, was der alles erlebt hat. Boah, bin ich froh, dass ich nicht Paulus heiße. Kennt ihr das? Manche Biografien, die man so, denke ich mir, boop. Und trotzdem benutzt Gott dein Leben. Durch mein Musical hat sich jetzt der Wirt vom Elbschlosskeller in Hamburg bekehrt. Einer der größten Spelunken und der schlimmste Sündenpfuhl, den es in Hamburg gibt, schlimmer als die Reeperbahn. Da hat sich alles konzentriert und das seit 1903. Opa, Vater, Enkel. Und er bekehrt sich durch mein Musical und er schreibt an einer Stelle, ich habe mir sein Buch bestellt, das werde ich lesen, sein Leben war noch viel schlimmer als meins. Aber er hat sich in meinem Musical erkannt. Ich könnte jetzt sagen, lass doch das Musical sein, da gibt es Leute, die haben viel Schlimmeres erlebt. Nee, Gott benutzt das, was er benutzen will. Du musst nicht der Schlimmste gewesen sein, damit Gott durch dein Leben andere Leben berühren kann. Du musst einfach nur gehorsam sein bei den Dingen, die er für dich tut. Ja oder nein? Und du weißt nie, welche Frucht dein Leben im Leben von anderen hat. Die Bibel sagt, einer sät, einer begießt, einer erntet. Und nur weil du nicht jeden Tag endest, heißt es nicht, dass da kein Samen gesät worden ist oder dass nie begossen worden ist. Dein Leben spricht laut. Dein Verhalten durch den Tag, durch die Woche, durch den Monat, durchs Jahr spricht lauter als jedes Wort der Evangelisation, was aus dir rauskommt. Glaubst du mir das? Ich habe einige Männer und Frauen Gottes kennengelernt in 36 Jahren Christsein, die alle mit ihrer Posaune getötet haben, was sie alles können und was sie alles machen und was sie alles schon erlebt haben. Aber was sie sonst unter der Zeit, wie sie mit Menschen umgehen, wie sie über Menschen reden, spricht eine ganz andere Sprache. Es gibt so ein schönes Lied von der christlichen Rockband Petra. Sometimes Christians should be seen and not heard. Manchmal sollten Christen gesehen werden und nicht gehört. Wisst ihr, dass unser Verhalten lauter spricht als alles, was wir über Jesus erzählen können? Du kannst deinem Nachbar 100 Jahre anquatschen, du kannst ihn jeden Tag anquatschen und sagen, du musst dich aber bekehren, der Heiland wartet auf dich. Und er sagt, geh mal aus dem Weg mit deinem Heiland. Und dann klingelst du den nächsten Tag, sagst du, dein Kirschebaum wächst über meinen Zaun, mach mal den Ast ab oder sonst mach ich's. Mach mal dein Biomüll sauber, stinkt zu mir rüber. Und er denkt sich, ja, die Christen, klar, sind die lieb und nett. Christsein bedeutet nicht doof sein. Das habe ich auch mal einem gesagt. Du, Christsein bedeutet nicht doof sein. Ich muss mir nicht alles gefallen lassen. Aber unser Leben spricht eine Sprache und wir werden gelesen. Wir werden täglich gelesen von Menschen. Wenn wir Ohnmacht sprechen, wenn wir Angst reden, wenn wir Krankheit groß machen, wenn wir über den Nachbar schimpfen, uns passiert das allemal, mir auch. Aber es darf doch nicht ein Programm sein, was lauter redet als das Evangelium, oder? Mal nachgeben, mal loslassen. Schauen wir uns wie die Geschichte weitergeht. Vers 8. Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, der ist echt großzügig, wenn er jemand betrogen hat. Falls. Maybe. Vielleicht. Er ist frisch bekehrt, okay? Er hat gerade erst Jesus in seinem Leben. Falls ich jemanden betrogen habe, nur falls, also. Aber es ist ein guter Prozess, oder? Wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich ihm es vierfach zurück. Und das ist so eine Redewendung gewesen bei den Juden. Ich gebe es vierfach zurück. Das war wie bei uns, so gibt es auch so Redewendungen. Aber immerhin. Warum ist das passiert? Weil Jesus ihm einen Zettel gab, da stand drauf, wie er sich ab jetzt zu verhalten hat. War das so? Weil die Leute draußen reingerufen haben, hey, sag ihm mal, er soll uns die Kohle zurückgeben. Der hat uns beschissen. Okay, ich sag's ihm. Hat es Jesus gemacht? Jesus hat gar nichts gemacht. Echte Bekehrung kommt aus deinem Herzen. Nicht, weil es wo steht. Bist du da? Wenn der Heilige Geist wirklich in dein Leben gekommen ist, fließt Leben aus deinem Herzen. Du sprichst nicht Leben, du lässt Leben fließen. Du lässt Freude fließen. Du lässt Wiedergutmachung fließen. Du lässt Wahrheit fließen. Du lässt Wahrhaftigkeit fließen. Jesus hat ihm gar nichts. Ich finde es bemerkenswert, oder? Nochmal zurück. Einer der Oberbescheißer, der sogar befördert wurde, weil er der Oberbescheißer war. Er war der schlimmste Mafiosi der Mafiosis. Er war der Oberste in dieser Stadt. Wenn der was sagte, das hatte Gewicht. Der konnte dich mit einem Wort ins Gefängnis bringen. Der konnte dich mit einem Wort für immer irgendwo verschwinden lassen. Musste nur kurz dem römischen Kommandanten sagen, hey, hier, weg warst du. Nur die Römer hatten das Gesetz auf ihrer Seite. Alle besetzten Gebiete von den Römern, die waren Gesetzlose für die Römer. Die hatten keinerlei Rechte. Die Römer durften die einfach umbringen. Egal, macht nichts. Nur einen römischen Bürger durften sie nicht. Ihr kennt die Geschichte mit Paulus, wo er dann sagt, wo sie ihn geschlagen haben. Ich bin römischer Bürger und dem römischen Oberst wurde es richtig heiß. Er wusste, er darf einen Römer nicht schlagend verurteilen oder sonst irgendwie richten ohne ein Urteil. Also ohne Gerichtsprozess. Paulus liest es aber zu. Nochmal, Er sagt hier: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Mal gucken, was Jesus sagt. Na, das ist nicht genug. Ich würde sagen, fünffach. Nein, Jesus freut sich. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Seht ihr das? Die Freude über Jesus wurde in dem Moment, als Jesus ihn runterrief, größer als die Freude an der Kohle, am Reichtum, am Betrug. Leute, das ist ein Sinnbild für die Bekehrung, obwohl die vor dem Kreuz noch nicht möglich war. Aber es kam Heil. Versteht ihr, was hier passiert? Die Freude über Jesus, und die kannst du nicht produzieren, das kannst du auch niemand überstülpen, das ist entweder da oder es ist nicht da, es ist entweder echt oder es ist nicht echt. Die Freude, die anderen haben sich aufgeregt. Das ganze Volk hat sich aufgeregt, ausgerechnet zu diesem A-Punkt geht er ein. Die Wege Gottes verstehen die Leute nicht. Die denken, er kommt, und die hätten sich gefreut, wenn Jesus gesagt hat: Zachäus, komm runter, du wirst heute gesteinigt. Heute ist Gerichtstag, jetzt rechnen wir ab, Freund. Ich habe so viel Schlimmes über dich gehört. Die Leute hätten gejubelt, yeah! Jetzt, endlich geht's ihm an den Kragen, dem Drecksack. Aber Jesus war ganz anders, aus einem ganz anderen Holz. Ist das nicht interessant? Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Seht ihr? Auch er ist ein Sohn Abrahams. Abraham ist der Vater des Glaubens. Jesus schaut immer auf den Glauben, nicht auf deine Herkunft oder was da vorher war. Er schaut auch nicht drauf, dass er ein Mitarbeiter der Römer war, ein Verräter seines eigenen Volkes, wenn du so willst. All das zählt bei Jesus nicht. Jesus sieht dich als Mensch und er liebt dich. Du bist ein Sohn Abrahams. Die Juden dachten immer, sie sind die Söhne Abrahams. Nein, überhaupt nicht. Abraham selber stellt es klar. Nur wer glaubt mit dem Glauben Abrahams, ist ein Nachfahre Abrahams. Der Erste, der dich begrüßt, wenn du in den Himmel kommst, ist Abraham. Er wird dich als Erstes begrüßen. Wirst dich freuen. Dein Glaube wird belohnt, nicht deine Taten. Abraham ist nicht der Vater der Taten, ist der Vater des Glaubens. Und hier sehen wir, was da passiert ist. Vers 10. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Was verloren ist. Wer hat es verloren? Gott. Wer hat es gefunden? Der Teufel. Wer geht auf die Suche danach? Gott. Und wer wird es finden? Jesus. Ist das cool? Jesus bringt dem Vater zurück, was verloren gegangen ist durch die Sünde Adams. Ich finde es bemerkenswert, weil es fordert mich heraus. Wenn ich an bestimmte Menschengruppen denke, jetzt egal, wo ich, würde ich mich da freuen? Freuen wir uns über das, was Jesus tut, oder wollen wir, dass er tut, was wir wollen? Leute, es ist gut, wenn wir wegkommen von uns. Weg von uns hin zu Christus. Und wenn du Jesus fragst, egal welche Frage du ihm stellst, ich bin mir sicher, du wirst eine andere Antwort kriegen, wie das, was du erwartet hast. Es sei denn, du bist schon so ein alter Hase, dass du schon viel auf ihn gehört hast, dann wirst du merken, ja, mittlerweile kenne ich ihn ein bisschen. Leute, Jesus hat mir mal eine Vision gegeben, ich habe euch schon oft erzählt, und das passt genau jetzt zu dieser Geschichte. Ich habe einen Marathonlauf gesehen, schon mal Fernseher eingeschaltet, wenn sie alle loslaufen, Marathonlauf, keine Ahnung, 3.000, 5.000, 10.000 Leute, mir egal wie viel, macht keinen Unterschied. Wo fliegt der Hubschrauber immer? Wo fährt das Motorrad mit der Kamera? Ganz vorne, immer vorne. Und von all diesen 10.000 kann nur einer gewinnen, nur einer. Einer gewinnt. Leute, das ist das System der Religion. Das ist das System Satans. Alle spielen Lotto und bezahlen. Nur einer kann gewinnen. Auch nicht jede Woche, aber einer kann gewinnen. Seht ihr, wie pervers Religion ist? Streng dich an. Streng dich an. Streng dich an. Streng dich an. Und dann hat mich Jesus gefragt: Thomas, wo bin ich? Sag ich: Hey, ich weiß es nicht. Und dann fuhr die Kamera ganz nach hinten. Und der allerletzte, der nicht mal bis zur Ziellinie laufen konnte, der war noch kilometerweit entfernt, der zusammengekackt ist, der am Ende war, wo man sagen wird, was tut der auf dem Marathon? Hat dich jemand falsch beraten? Hast du keine Freunde, keine Family? Nee, er war zumindest beim Marathon. Er hat es versucht, gegenüber denen, die zu Hause im Fernseher sitzen, mit der Chipspackung, die Bierdose und der Fernbedienung. Ja, komm mal den Deppen, Janiel, ja, komm mal hier ganz hinten. Ja. So gibt es auch manche Christen, die tun nichts für den Herrn, gar nichts. Aber die haben die Fernbedienung und die geistliche Chipspackung. Ja, komm mal. Ja. Sind immer die Ersten, die wissen, was man tut oder nicht tut. Aber Jesus war bei dem ganz Letzten, hat gesagt, ich werde ihn mit vortragen bis zur Linie. Und in dieser Vision sah ich Jesus mit diesem Ankommen nachts, wo alle weg waren. Keine Fernsehkameras mehr, keine Leute mehr, kein Applaus. Überall lagen so leere Becher rum und Abfall auf dem Boden. Und dann sah ich so, wie Jesus ihn so über die Ziellinie gebracht hat. Es hat ganz lang gedauert, aber er hat das Ziel erreicht. Wisst ihr, bei dem Ersten war die ganze Welt mit Applaus. Die ganze Welt hat den Ersten bewundert. Wow, bist du toll. Wow, Iron Man. Oh, super. Aber ich sagte, der Allerletzte in dieser Welt, bei dem Jesus ist, das ist der eigentliche Gewinner. Amen. Denn alles ohne Jesus ist nichts. 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 Wenn du Jesus hast und du bist der Letzte, der übers Ziel geht, freu dich. Amen. Freu dich. Freu dich. Nicht die, die selber können und machen und tun und sich rühmen. Schauen wir uns noch ein paar Bibelstellen an. Markus 2, Abvers 13. Markus 2, Abvers 13. Und er ging wieder hinaus an das Meer und alles Volk kam zu ihm. Schon wieder wissen Sie genau, wo er sich rumtreibt, gell? Interessant, oder? Und er lehrte sie. Das macht Jesus ständig. Er lehrte sie. Er lehrte sie. Er gab ihnen das Wort. Er gab ihnen Wahrheit. Er gab ihnen das Brot des Lebens. Essen mussten sie selber. Das hat bestimmt auch nicht jedem geschmeckt. Und keine Ahnung, was sie da alles über ihn losgelassen haben. Und als er vorüberging, sah er Levi, der Sohn des Alpheus, am Zoll sitzen und sprach zu ihm. Schon wieder ein Zöllner. Folgt mir nach. Kannst du mal nach Heidelberg ins Finanzamt fahren morgen früh? Klopfst an einem Zimmer, der Heilige Geist dir sagt, machst die Tür auf, sagst guten Morgen, folgt mir nach. Versteht ihr, was hier passiert? Der ist bei der Arbeit. Er hat einen super Job. Die waren ja nicht nur von den Römern gut bezahlt, die hatten ja auch große Taschen, das haben wir ja schon gehört. Jesus sagt gar nichts, außer folgt mir nach. Kennen wir das irgendwoher? Das hat er bei unserer Bekehrung auch gemacht, oder? Hat er dir gesagt, Thomas, ich mache dich zu einem Prediger, ich mache dich zu dies, ich mache dich zu das? Oder hat er einfach nur gesagt, folgt mir nach? Folgt mir nach, mehr hat er nicht gesagt. Bei dir auch? Ich hoffe, dass es so war. Wenn nicht, darfst du dich bekehren. Bekehrt heißt, ich folge Jesus nach, nicht mehr mir. Meinem Ego. Folge mir nach. Ich finde es der Hammer, oder? Und was macht der Typ? Er stand auf und folgte ihm. In unserer heutigen Zeit könnte ich mir gut vorstellen, dass die Diskussion losgeht. Wer sind Sie überhaupt? Was wollen Sie von mir? Wenn ich Ihnen nachfolge, bekomme ich dann Lohn? Habe ich da was davon? Ich kann nur glutenfrei essen. Und ich bin Veganer. Klappt es oder nicht? Ich trage auch keine Lederschuhe, nur Plastik, weil ich rette die Umwelt. Sind Sie für oder gegen Umweltschutz? Versteht ihr, was ich sagen will? Der hätte so viele Fragen stellen können zur damaligen Zeit, wie wir heute Fragen stellen könnten. Macht das alles Sinn? Ist das gut? Soll ich nicht? Und er stand auf und folgte ihm. Leute, das nennt man Gehorsam ohne Widerrede. Auch das ist ein Geheimnis, was in einem Herzen sein muss. Gehorsam ohne Widerrede. Und es begab sich, dass er zu Tisch saß in seinem Hause. Na schon wieder. Das ist aber einer der Heiland. Der Jesus sitzt ständig bei den Zöllnern. Langsam kommt mir da ein Gedanke. Die machen gemeinsame Sache. Der kriegt was ab von denen. Vielleicht ist es denen ihr Boss. Warum treibt er sich ständig bei den Zöllnern rum? Sind die Leute so? Ja. Natürlich sind die Leute so. und er saß bei ihm zu Hause am Tisch. Wer weiß noch, wenn Jesus in ein Haus einkehrt, was das bedeutet? Das Leben, in das Leben der Menschen kommt er, prophetisch gesprochen, Bekehrung. Da setzten sich viele Zöllner und Sünder zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Na klar, das waren seine Kumpels. Seine Kumpels kamen. Es waren natürlich Sünder. Keine Ahnung, was das für Typen waren. Kartenspieler, Trickser, Pimps, Zuhälter. Geh mal nach Las Vegas, da triffst du die alle. Und nicht wenige, sondern viele. Und die saßen mit Jesus am Tisch und seinen Jüngern, denn es waren viele und sie folgten ihm nach. Komisch, hä? Da kommt so ein Typ, der sagt, er ist der Sohn Gottes. Und die Gangster der Zeit, ich nenne sie mal so, die Mafiosis der Zeit, folgen Jesus nach. Die Pharisäer auch. Aber beide haben unterschiedliche Motivationen. Die Sünder merken, irgendwie ist der anders, irgendwas zieht mich an dem an. Und die Pharisäer sagen, lass uns doch mal gucken, wo wir den erwischen. Der wird schon noch einen Fehler machen. Am besten sind wir dann gleich vor Ort und die Zeugen dazu, das Volk, und dann können wir ihn verklagen. Dann haben wir ihn. Dann sperren wir ihn weg. Dann bringen wir ihn den Römern. Das waren viele, 16. Und als die Schriftgelehrten unter den Pharisäern sahen, sie sehen immer alles. Die Hochheiligen sehen immer alles. Ist das nicht interessant? Thomas, ich weiß, was du letzten Sommer gemacht hast. Na und? Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Die Schriftgelehrten, die eigentlich die Schrift kannten. Wer ist die Schrift? Jesus. Wer ist das Wort Gottes? Jesus. Sie studierten ihr Leben lang Jesus, ohne ihn jemals zu erkennen. Das Wort kommt ins Fleisch, das Wort wurde Fleisch, sagt die Bibel. Das Fleisch kommt zu ihnen, sitzt oder steht vor ihnen und sie raffen wie viel? Nichts. Warum? Weil sie dachten, ich gut, der nix. Ich toll, der Vollidiot. Ich diene Gott, alle Sünder. Wie nennt man das? Fängt mit R an und hört mit Religion auf. Religion. Leistungsdenken. Die Religiösen denken immer, sie gefallen Gott. Ist es nicht krass, dass gerade die Religiösen geschrien am Kreuzig dienen? Sie haben gedacht, sie tun Gott einen Gefallen, indem sie ihn wegmachen. Die Sünder waren am Kreuz und haben geweint. Interessant, oder? Zwei Gruppen von Menschen, die Jesus folgen, mit unterschiedlicher Motivation. Und als die Schriftgelehrten und den Pharisäer sahen, dass er mit den Sündern und Zöllnern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern: Mit den Zöllnern und Sündern isst er. Die eigentliche Aussage war, warum nicht mit uns? Ich habe den teuersten Koch engagiert, 5 Sterne Michelin, 13 Sterne Goodyear, 4 Sterne Dunderbreifen, den besten Koch der Welt. Warum kommt er nicht zu mir? Wisst ihr warum? Weil wenn so jemand in dein Haus kam, war es eine Erhöhung für dich. Es war eine Ehre. Wenn jetzt der amerikanische Präsident oder irgendein wichtiger Mann oder ein Politiker oder ein Schauspieler oder irgendwas in dein Haus käme, sagt, hey, bei dir möchte ich heute gerne essen. Und du so, okay, dann wäre die Presse draußen, das Fernsehen, alle würden dein Haus filmen von außen oder deine Wohnung und hinterher würde dich jeder fragen, wie war es denn so? War der Brett wirklich total pit? Die würden dich fragen. Und genau das vermied Jesus. Jesus hat sich nicht aufgehalten bei den Reichen, Berühmten, Vornehmen, nicht, dass er die abgelehnt hat. Aber er sagt durch die Blume, ihr habt schon so viel Ehre von den Menschen, das reicht. Ihr braucht von mir keine. Außerdem gibt es nichts, wo ich euch damit ehren könnte. Denn euer Leben ist nicht so, wie es dem Vater gefällt. Ihr lehnt alle ab. Jesus hat es ihnen angekreidet. Er sagt, ihr verdreht alle Dinge, ohne es zu verstehen, um was es geht. Und du siehst ja an ihrer ganzen Haltung, mit den Zöllnern und Sündern ist er. Das war die Frage der Fragen. Das war das Fragezeichen, das ganz groß im Raum steht. Warum macht er das? Die haben nicht gefragt, um eine Antwort zu bekommen. Sie hatten nämlich die Antwort schon parat, die sie gerne sagen würden. Du bist auch einer von denen. Wenn du ein Mann Gottes wärst, wenn, würdest du doch wissen, dass das Sünder sind. Wie wenn Jesus das nicht wusste. Jetzt pass auf, Vers 17. Da das Jesus hörte, sprach er zu ihnen: Nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Holla die Waldfee. Meinst du, die haben es verstanden? Ich glaube nicht. Denn die Kranken sind denen sowas von egal. Das interessiert die nicht. Wie unsere heutigen Politiker. Du bist nur ein Steuerzahler für die. Ob es dir gut oder schlecht geht, ist denen völlig Banane. Die verschenken unsere Milliarden in die ganze Welt. Das ist Steuergeld, wo Menschen für gearbeitet haben, in die ganze Welt. Egal. Da waren die ähnlich. Gehen wir in Lukas 18. Lukas 18 ab Vers 9. Er sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein. Also ich folge jetzt schon ein paar Jahre Jesus, aber ich habe nicht die Überzeugung, dass ich fromm und gerecht bin. Aus mir heraus. Ich weiß, ich bin die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, weil Jesus das für mich erkauft hat. Aber die dachten, sie sind fromm und gerecht, weil sie meinten, das Gesetz zu halten. Gesetz ist was? Religion und Leistung. Gesetz ist Leistung. Römer 10 sagt, der Mensch, der das tut im Gesetz, wird daraus leben. Die Gerechtigkeit aus dem Glauben aber spricht, das Wort ist mir nah in meinem Mund und in meinem, wer ist das Wort? Jesus. So, der Mensch aus dem Gesetz sagt, ich tue, darum bin ich gerecht. Der Mensch im neuen Bund sagt, das Wort ist mir nahe, Jesus ist mir nahe in meinem Herzen und in meinem Mund. Mit was das Herz voll ist, geht der Mund über. Ist dein Herz voller Religion, was wirst du sprechen? Bruder, hast du schon gebetet, hast du schon gefastet, hast du schon dies, hast du schon das? Wie wenn das Gott gefällt. Stell dir vor, eine Mama und ein Papa haben einen Sohnemann und die wissen, der begeht jede Nacht einen Einbruch. Jede Nacht bricht er wo ein. Aber wenn er morgens aufsteht, da bringt er Müll raus, spült das Geschirr für die Mama, wäscht dem Papas Auto und spielt lieber Sohn. Aber die Eltern wissen genau, jede Nacht macht er einen Einbruch. Glaubt der Gott ist dümmer als wir? Der weiß genau, was die Menschen treiben. Und dann meinen sie, wenn sie dann irgendwas tun, was ihm angeblich gefällt, dann ist alles andere in Ordnung. Eben nicht. Eben nicht. Er sagte zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und verachteten die anderen. Siehst du, was Religion macht? Sobald du in Religion drin bist, und du musst aufpassen, du kannst auch als wiedergeborener Christ in die Religion wieder rutschen. Der Teufel will das, der arbeitet daran. Der will, dass du in die Religion zurückrutscht, in die Leistung. Beten, Fasten und alles andere ist nicht schlecht, es ist gut. Aber wenn wir es aus der Motivation tun, um Gott zu gefallen, ist es schlecht. Weil es ist Leistung. Wenn du mir was Gutes tust, um mir zu gefallen, was von Lohn willst du? Wenn du etwas Gutes tust, weil dein Herz dem Heiligen Geist folgt, dann ist es richtig. Weil dann tust du es Gott zuliebe, unabhängig von der Person. Verstanden? Das kostet dich was. Das andere kostet dich nicht so viel. Aber das kostet dich was. Etwas zu tun, wo du jetzt vielleicht gar keine Lust drauf hast. Aber du sagst, Herr, dein Wille geschehe. Sie verachteten die anderen. Logisch, in der Religion gibt es keine Liebe. Es gibt keine Annahme. Es gibt nur Leistung. Und es ist wie im Sport. Der, der auf dem ersten Treppchen steht, den ersten Platz, die Goldmedaille um den Hals hängen hat, der schaut als erstes runter auf den mit der Silbermedaille. Na, du Depp, du freust dich, weil du eine Silbermedaille hast, du bist der erste Verlierer. Denk mal drüber nach. der sagt, ach, ist das toll, dass du einen zweiten Platz gemacht hast. Nee. Und der auf dem zweiten Platz denkt, hätte ich doch nur mehr, dann wäre ich jetzt auch da oben. Das Dumme bei der Religion ist, ganz oben an der Pyramidenspitze gibt es nur Platz für wie viel? Einen. Und da ist schon Mr. S. Und den Platz räumt er nicht. Alle Religionen dieser Welt sind gestiftet von Satan. Wie die heißen, wie die aussehen, wie die riechen, wie die schmecken, ist völlig Banane. Hauptsache, du bist nicht bei Christus. Mr. S. hat auch kein Problem mit christlichen Organisationen, Gruppen, Kaffeekränzchen, der christliche Kegelclub. Du kannst alles machen und christlich draufschreiben. Hauptsache, Christus ist nicht drin. Das ist das Wichtige. Sobald Christus drin ist, wirst du attackiert. Dann wirst du angegriffen. Dann wirst du kritisiert und so weiter. Pass auf. Jesus sprach zu denen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Und ich bin mir sicher, die gab es in echt. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Ui, die zwei ganz krassen. Und er sagt es dem Volk. Da hörten viele zu. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so. Ich danke dir, Gott. Da muss sich der Papa doch freuen, er bedankt sich doch, oder? Mal schauen, für was. Dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher. Oder auch wie dieser Zöllner da. Genau der da. Ich faste zweimal in der Woche. Ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Wow. Und der Papa im Himmel ist so berührt, sagt, oh, das war jetzt aber eine tolle Geschichte. Wow. Ich glaube nicht. Vers 13. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, denn er schämte sich, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. 14. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Der Vater hat dem Zöllner vergeben. Erzähl es mal dem Religiösen, dass der Vater Zöllner vergibt und den Pharisäer nicht. Da hast du aber Gegenwind. Aber Jesus sagt es hier. Aber nicht jener, denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Bin ich froh, dass das in der Bibel steht. Ich bin heute am Punkt, wo ich sage Halleluja. Vor ein paar Jahren habe ich noch, da bin ich giftig geworden. Aber heute weiß ich, es ist gut. Es gibt nämlich nichts Besseres, wenn der Vater uns demütigt. Weil es reinigt uns, es heilt uns, es bringt uns näher zu Christus, es verändert uns. Und wir alle haben noch zu tun mit dem Punkt, wo wir denken, na, so schlecht ist der Thomas nicht. Aber wenn ich das schon wieder höre, da, nicht das hellste Licht auf Gottes Erdboden. Schon bist du im Spiel. Interessant, oder? Und da darf Jesus unser Herz reinigen. Darf er das? Das hat er übrigens schon gemacht heute Morgen, vor dem Wort. Hat er schon angefangen. Noch zwei Bibelstellen. Lukas 7, Vers 29. Jetzt kommt eine interessante Sache. Und alles Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott recht und ließen sich taufen. Was passiert denn in den Herzen der Zöllner? Das Wort wuchs an. Das Wort bekam Wurzeln in ihrem Herzen. Und es veränderte alles. Die ließen sich taufen. Schon beim Johannes, dem Täufer, ging das schon los. Die Zöllner gaben Gott recht und ließen sich taufen mit der Taufe des Johannes. Er predigte Buße und Umkehr. Und er sagte, ich bin nicht der Messias, nach mir wird einer kommen, dessen Schuhe zu lösen ich nicht wert bin. Vers 30, hör gut zu, was hier jetzt wieder steht. Aber die Pharisäer und die Lehrer des Gesetzes verwarfen für sich Gottes Ratschluss und ließen sich nicht von ihm taufen. Diese Welt ist so verrückt, oder? Die, die meinen, sie kennen Gott, streiten alle Zeit gegen Gott. Mit ihrem Handeln, mit ihrem Tun, mit ihren Entscheidungen. Sie erkennen die Wege Gottes nicht. Und die, die in der Welt verloren sind und bekommen eine Berührung von Jesus oder vom Heiligen Geist oder von einem Mann oder Frau Gottes, egal wie, öffnen ihr Herz. Krass, ich finde es krass. Das Evangelium hat immer noch dieselbe Kraft. Es hat immer noch dieselbe Kraft. Ich weiß nicht, wie dieser Typ von dem Elbschlosskeller in mein Musical kam. Im Buch wird es bestimmt stehen, ich habe es noch nicht gelesen. Aber irgendeiner oder irgendjemand oder irgendeine, keine Ahnung, hat den mit dahin geschleift. Hat vielleicht schon monatelang geredet, ich weiß es nicht. Nächste Woche weiß ich vielleicht mehr. Aber irgendjemand hat ihn damit hingebracht. Und das Wort hat sein Herz berührt. Die Botschaft, die Message hat sein Herz berührt. Er hatte doch alles. Drogen, Mädels, Geld. Warum hilft es nicht? Warum bringt es nichts? Weil es nie das Loch in unsere Seele stillt. Und seht ihr hier wieder die Pyramidenaktion? Sie ließen sich nicht taufen. Nein, dazu gehört nämlich Demut. Stolz widersteht Gott. Demut lässt sich taufen. Für die Zöllner und die Huren oder keine Ahnung, wer da alles war, war es bestimmt auch nicht leicht zu sagen, okay, wir lassen uns taufen. Das war ein Akt von Demut. Aber hier, die Pharisäer und die Lehrer des Gesetzes haben das verworfen, haben gesagt, nee, braucht man nicht. Nee, da folgen, nee, das machen wir nicht. Nee, nee, nee. Dann bringt unsere ganze schöne Religion hier durcheinander. Das haben sie ja Jesus öfters mal vorgeworfen. Du bringst hier alles durcheinander, unsere schöne Ordnung. Wir laufen mit unseren teuren Roben durch die Stadt und die Leute verbeugen sich vor uns, sie machen Platz, sie ehren uns. Ja, das macht dem Fleisch Spaß, das Fleisch will es haben. Egal, wer das auf dieser Welt ist, wer im Fleisch ist, will bewundert werden. Ob das ein Khomeini ist oder ein Papst oder was, die wollen alle bewundert werden. Aber wirklich Gott nachfolgen bedeutet Demut, nicht Hochmut. Sie haben die Botschaft der Taufe und der Umkehr, der Buße verworfen. Deswegen machen sie weiter wie immer. So, die letzte Bibelstelle, Matthäus 31, ab Vers 28. Matthäus 31, ab Vers 28. Was meint ihr aber? Es hatte ein Mann zwei Söhne und ging zu dem ersten und sprach, mein Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete aber und sprach, ich will nicht. Sind wir das vielleicht? Heute Morgen Gott sagt, hey, mach das, mach das. Nee, nein, Herr, ich habe keinen Bock, ich will nicht vergeben. Nein, ich will die nicht umarmen. Nein, ich gehe da nicht hin. Nein, ich gehe nicht. Ich bleibe im Bett liegen, ich stehe jetzt nicht auf. Ich mache dies nicht, das nicht, sell nicht, jenes nicht. Aber tief in unserem Herzen passiert was. Danach aber reute es ihn und er ging hin. Und der Vater ging zum anderen Sohn und sagte dasselbe. Der aber antwortete, sprach, ja, Herr, kennt ihr die Christen? Hey, soll man ein Gebetstreffen machen? Ja, Mensch, da warte ich schon lang drauf. Wer nicht da ist, sind die. Interessant, oder? Vor ein paar Jahren hat man einen Mann hier, der hat mich ständig bequatscht. Wir müssen was für die Männer machen, wir müssen was für die Männer machen. Der Rainer weiß es noch, der war dabei. Da habe ich gesagt, gut, was soll man für die Männer machen? Ja, wir könnten doch bowlen gehen. Da habe ich gesagt, ja, können wir machen. Da sind wir nach Schwetzingen, haben wir Bowlingbahn gemietet. Ja, wer nicht da war, war gnädiger Herr. Der war nicht da, beim zweiten Mal auch nicht. Beim dritten Mal habe ich keine Lust mehr gehabt, weil es hängt immer alles an mir. Ich soll die eierlegende Wollmilchsau sein, ich soll es jedem recht machen. Da habe ich gesagt, wir brauchen jetzt einen aus der Gruppe, der das weiterhin organisiert, übernimmt und macht. Ich mache es nicht. Danach sind wir noch wie oft Bowling gegangen? Nicht mehr. So, hier haben wir eine Gruppe, die sagt gleich, ja, Herr, das sind die, die immer schon schnell zu begeistern sind. Habe ich schon wieder falsch aufgeschrieben. Ach, ist das immer schön. Dann suchst du mal, Schatzi. Ich lese euch vor, bleibt bei mir. Und der Vater ging zum anderen Sohn, sagte dasselbe, der aber antwortete und sprach, ja, Herr, und ging nicht hin. Der eine sagt erst nein, macht's dann aber, und der andere sagt, ja, mach gar nichts. Ich finde das cool, weil das betrifft uns öfters, oder? Wer von den beiden hat denn des Vaters Willen getan? Fragezeichen. Sie sprachen der Erste. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Bong, bong. Erst so ein Undercut, puff, und dann Rechts-Links-Auslegung. Puff, puff. So, bumm. Sie antworten auf das Gleichnis von Jesus und sagen natürlich der Erste. Jesus meinte die. Die kapierten, er meint sie. Denn er sagt, Wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. 21, 28, Halleluja. Gut, dass ihr aufpasst. Bibelleser wissen mehr. Wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Leute, das war komplett konträr zu dem Gesetz, was Jesus da sagte. Könnt ihr die Dimension ein bisschen verstehen? Die waren religiös, sie lebten, ich sage es jetzt mal, nach dem Gesetz. Und im Gesetz war ganz klar geregelt, dass eine Hure verloren geht, dass ein Zöllner verloren geht, dass die alle in die Hölle kommen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, hey, eher kommen die in den Himmel als ihr. Glaubt ihr, dass die happy waren? Dass die gesagt haben, das ist aber eine schöne Theorie. Wir haben ja gerade gelesen, sie haben die Taufe verweigert. Es waren dieselben Leute. Ihr Herz war zu. Sie wollten die Wahrheit nicht hören. Sie wollten ihre Wahrheit. Sie haben ihre Religion gebaut, ihre Wahrheit. Und die soll niemand durcheinander bringen. Jetzt kommt da dieser Nazarener und bringt alles durcheinander und stellt alles auf den Kopf. So geht's doch nicht. Der macht uns die ganze Stadt wuschig. In Apostelgeschichte, als die Jünger irgendwo hinkamen, haben die Leute gesagt, seid ihr nicht die, die den ganzen Erdkreis durcheinander bringen? Muss man sich mal vorstellen, damals gab es keine Flugzeuge, nur Schiffe. Und die Welt war noch nicht ganz so groß bekannt. Und die sagen über die Christen, über die ersten Christen, seid ihr nicht die, wir haben davon gehört, die den ganzen Erdkreis durcheinander bringen, die alle Ordnungen durcheinander bringen, die plötzlich jede Religion außer Kraft setzen, nur mit dem, was Christus am Kreuz getan hat. Ja, genau die sind wir. Wie? Ich brauche nichts mehr geben, nichts mehr tun. Der Messias hing am Kreuz und hat gesagt, es ist vollbracht. Ja, Amen. Ja, aber das ist doch viel zu einfach, um wahr zu sein. Das kann doch nicht so einfach sein. Doch, genauso einfach hat Gott es gemacht. Deswegen wollen so wenige das. Leider. Weil ein Mensch, der fühlt sich gut, wenn er was tun kann für Gott. Ich müsste doch auch was für Gott tun. Ich will auch irgendwie was tun. Für meine Emotionen ist das gut. Nee, es ist nicht gut. Es füttert dein Fleisch. Dein Fleisch soll sterben, dein Geist soll leben. Vers 32. Denn Johannes kam zu euch und wies euch den Weg der Gerechtigkeit und ihr glaubtet ihm nicht. Merkt ihr, es sind dieselben Leute. Es sind dieselben Leute. Aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Um was geht es? Herkunft, Ausbildung, Uni, Zertifikat oder Glauben? Es geht nur um den Glauben. Gott ist egal, wo du herkommst oder was hinter dir liegt oder was du alles angestellt hast. Wenn du kommst und Jesus glaubst, bist du ihm angenehm. Ist das krass? Denn Johannes kam zu euch und wies euch den Weg der Gerechtigkeit. Und ihr glaubtet ihm nicht. Nochmal. Stolze Menschen, religiöse Menschen, Stolz und Religion gehört immer zusammen. Ich bin stolz auf meine Religion. Schon mal die Aussage gehört? Mit meinem eigenen Vater habe ich ziemlich bis zum Schluss gestritten. Er hat immer gesagt, er will katholisch beerdigt werden. Dann habe ich gedacht, Mensch, dein Leben lang willst du nichts von der Kirche wissen, aber katholisch beerdigt. Ja, brainwash. Wenn du nicht in der geheiligten Erde liegst, wirst du ein Vampir und kommst wieder. Angst. Religion arbeitet immer mit Angst. Wie viel Angst hat Jesus ausgeteilt? Keine. Braucht er nicht. Liebe braucht keine Angst. Liebe funktioniert ohne Angst. Liebe ist angstfrei. Die Bibel sagt, die vollkommene Liebe treibt jede Furcht aus. Also wenn du zu Jesus kommst, musst du nicht Angst haben. Religion hat permanent Angst vor Gott. Sonst funktioniert Religion nicht. Die stärkste Kraft in der Religion ist Angst vor Gott. Sonst funktioniert sie nicht. Jede Sekte funktioniert so. Da gibt es den Guru, dann wirst du von deiner Familie isoliert, dann musst du alle Kohle bringen, deinen ganzen Reichtum und dann musst du permanent dich kasteien, in welcher Form auch immer, rund um die Uhr beten, fasten, irgendwas musst du tun, um die Erleuchtung zu erreichen. So war aber Christus nicht. Christus war komplett anders. Er sagt, muss nur auf mich schauen. Folgt mir nach. Vorhin war das prophetische Wort für irgendjemand, folgt mir nach. Tut euch das gut heute Morgen. Und obwohl ihr saht, reute es euch nicht, sodass ihr ihm danach geglaubt hättet. Hiermit sagt er auch, hey, wenn du es beim ersten Mal noch nicht gecheckt hast, aber wenn es dich dann gereut, dass du bei der ersten Erweckungsveranstaltung nicht Ja gesagt hast, Gott wirft dich nicht hinaus. Du kannst immer noch kommen, aber nicht mal da wollten sie. Sie haben gespürt, da ist was, da passiert was. War kein Prophet mehr in Israel. 400 Jahre Funkstille. 400 Jahre keine Offenbarung, keine Richtungsweisung, nichts in Israel, nichts. Und der erste war Johannes der Täufer, der wiederkam. Und er sprach von einem, der nach ihm kommt. Er war der Wegbereiter. Die Leute, die lechzten 400 Jahre nach einer Offenbarung von Gott, nach einem Reden durch einen Propheten. Es kam keiner, kam keiner, kam keiner. 400 Jahre lang. Die Juden sind anders wie wir. Wir denken so nicht, aber die denken in diesen Zeiträumen. Und dann kam Johannes und sie wussten, der ist von Gott, aber was der sagt, passt uns nicht. Dann kam Jesus, sie wussten, der ist von Gott, aber das passt uns noch weniger, was der sagt. Sie senden sich 400 Jahre lang nach einer Offenbarung, nach einem Reden, nach einer Begegnung mit Gott. Und dann, Gott hat es erhört und kommt mit seinem Sohn. Und sie machen zu. Sie machen zu, sie wollen es nicht. Aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Ist das nicht gigantisch, wie gut Gott ist? Er nimmt an, wenn er annimmt. Er sagt, ich stehe von deinem Herz, ich klopfe an, wenn mir auftut, da gehe ich hinein. Ich stoße niemand hinaus. Ich möchte mit euch ins Abendmahl, das nehmen wir mal mit auf, Sammy. Ich möchte mit euch heute ins Abendmahl rein. Wollen wir heute Abendmahl feiern? Wollen wir hineinschauen in das, was Jesus für uns erreicht hat? Ich lese heute mal ein bisschen was vor, was ich sonst eigentlich nie mache. Ich mache es immer frei. Aber ich möchte heute mal vorlesen aus 1. Korinther, was die Bibel uns sagt über das Abendmahl. Vers 17. Dies aber muss ich befehlen, ich kann es nicht loben, dass ihr nicht zu eurem Nutzen, sondern zu eurem Schaden zusammenkommt. Paulus warnt hier. Okay, weiter. Zum Essen höre ich, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, sind Spaltungen unter euch und zum Teil glaube ich es. Weiter. Denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein, damit die Rechtschaffenen unter euch offenbar werden, weil da waren auch Heuchler mit drin. Weiter. Wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man da nicht das Abendmahl des Herrn. Weiter. Denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Betrifft uns heute nicht, aber damals. Die haben noch nicht ganz verstanden, um was es geht. Habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Weiter. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, und jetzt kommt's zum Abendmahl, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, der er verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Sein Leib wurde geschlagen, bleibt man noch bei dem Vers. Sein Leib wurde geschlagen, damit der neue Leib was ist? Frei und erlöst. Das bist du. Er dankte und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Wenn wir Abendmahl feiern, geben wir Jesus Ehre. Wir sagen, danke Herr, dass du dein Leib gegeben hast. Für mich, nicht für irgendjemand, für dich. Heute Morgen, jetzt live und in Farbe. Nächster Vers. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund, der neue Bund, der neue Bund, der neue Bund. Du kannst nicht im Gesetz sein, im alten Bund und im neuen Bund. Du kannst nicht mit einem Bein in der Verdammnis stehen und mit einem Bein in der Gnade. Das geht nicht. Das ist der neue Bund. Das musst du dir immer wieder sagen. Das ist der neue Bund in seinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Wir können zu Hause Abendmahl feiern, alleine. So oft, hier steht so oft, nicht so selten. Ich habe es euch schon als Zeugnis gesagt. Ich komme ja aus einem katholischen Background, obwohl ich nie gläubig war. Aber wo ich in der Gemeinde war, dann mich reinbekehrt hatte, haben die Abendmahl gefeiert. Und ich habe gedacht, das ist Blasphemie, das darf man nur an Weihnachten und Ostern. Dann habe ich das irgendeinem Typ aus der Gemeinde gesagt. Ich wusste nichts, aber ich hatte eine Meinung. Ihr kennt ja so Christen, die nichts wissen, aber eine Meinung haben. Nichts Schlimmeres als das. Und dann bin ich zu so einem Ältesten hin und habe gesagt, man darf nicht Abendmahl feiern unterm Jahr, das darf man nur an Weihnachten und Ostern. Und dann hat er zu mir gesagt, wo steht es? ich doch nicht. Ja, wo steht es? Der hat mich komplett überführt. Na ja, ich lese es und dann bringe ich es dir. Ich sage, ich weiß es nicht, bin ich beschämt weggegangen. Ich habe es nirgends gefunden. Dann lese ich das, dann steht da auch noch so oft. So oft, nicht so selten. Wir sollen Jesus danken, kannst du jeden Tag machen. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Weiter. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Seht ihr das? Wir verkündigen sein Erlösungswerk am Kreuz, bis er kommt und uns holt. Weiter. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Oft missverstanden. Wer unwürdig von dem Brot isst, von dem Kelch trinkt. Wir sehen gleich, was es heißt. Weiter. Der Mensch prüfe sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Du sollst dich selbst prüfen, damit es Gott nicht machen muss. Weiter. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Wer den Leib des Herrn nicht achtet, wer ist der Leib des Herrn? Red mit mir, komm. Wir alle sind der Leib. Und wenn wir jetzt über irgendeinen Teil denken, oh, blöd, dumm, blöd, mag ich nicht dies, das ist eine Herausforderung. Dann essen und trinken wir, wenn wir am Abendmahl teilnehmen und selber zum Gericht. Leute, das ist wichtig, dass wir das verstanden haben. Ich hatte mal mit jemandem so einen Streit in der Gemeinde. Ich habe mich über längere Zeit geweigert, das Abendmahl zu nehmen, weil ich hatte Angst vor dieser Bibelstelle. Ich glaube, das war nicht verkehrt. Bis ich zum Punkt kam, mich zu versöhnen. Und dann habe ich wieder Abendmahl genommen. Und dann habe ich es mit so einer Freude genommen. Mit einer Dankbarkeit wie nie zuvor. Aber ich habe echt Angst gehabt vor der Bibelstelle. Ich war da noch ziemlich jung im Glauben. Okay, weiter. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch. Und hier seht ihr, wie der Teufel Anrecht bekommt bei Christen am Körper mit Krankheit. Ursache und Wirkung. Obwohl jede Krankheit illegal ist, aber wenn wir negativ reden oder böse sind oder unvergeben sind, egal wie, und dann am Abendmahl teilnehmen, dann sagen wir gleichzeitig, das Abendmahl reicht nicht für meinen Bruder oder für meine Schwester, die mir irgendwie schuldig geworden ist. Leute, es ist ein dünnes Eis, gell? Und ich möchte niemand verurteilen. Das ist jetzt keine Botschaft für Verurteilung, sondern es ist Wahrheit. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal, das ist Jahre her, wo ich das letzte Mal vorgelesen habe. Normal mache ich es immer frei. Aber heute habe ich gespürt, der Heilige Geist möchte euch das aus dem Wort zeigen. Und viele sind gestorben. Der Teufel, kennt er das Wort? Kennt das Wort? Der Teufel kennt die Bibel auswendig. Auswendig. Der kann dir jeden Vers zitieren. Er kam zu Jesus und sagte, steht geschrieben, steht geschrieben, steht geschrieben. Er kannte das Wort. Er weiß das Wort. Und wir sollen uns selber prüfen. Und es ist besser, mal nicht das Abendmahl zu nehmen oder zu sagen, Herr, ich möchte vergeben. Und wenn es weh tut, manche von euch wurden missbraucht als Kinder. Ich weiß, manche haben Probleme, ihren Eltern zu vergeben. Dann sag doch Jesus, Jesus, ich möchte vergeben, hilf mir. Ich habe neulich mit jemandem telefoniert und gesagt, du, der Punkt ist nicht, dass du jetzt heute vergibst. Der Punkt ist, dass du dich heute entscheidest, ich möchte vergeben. Und Jesus ist auf deiner Seite. Er ist bei dir. Versteht ihr, was ich sagen will? Ich möchte, dass es euch gut geht, dass ihr gesund seid. Genauso möchte es Jesus und der Heilige Geist. Das Abendmahl ist eine Waffe. Aber wenn du dich mit deiner Waffe selber schneidest, dann ist es nicht gut. Die Waffe ist gegen den Feind. Verstanden soweit? Ist eine gute Sache. Ich bin froh, dass das im Wort steht. Darum sind auch viele schwach und krank und euch nicht wenige entschlafen. Weiter. Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Seht ihr das? Gott ist treu, Gott ist gut. Und richten bedeutet nicht verurteilen, sondern ehrlich werden. Erstmal ehrlich sein. Ich habe noch nie erlebt, dass Gott zornig wurde, weil ich ehrlich war. Nee. Ich habe sogar manchmal zu Gott gesagt, mich kotzt es an, ich hasse den Typ. Und Gott hat nicht gesagt, so, jetzt kommt ein Blitz vom Himmel, jetzt grill ich dich. Du hast das Wort Hass benutzt. Nee, ich habe wirklich Menschen gehasst früher. Und Jesus hat mir geholfen, diesen Hass loszuwerden, frei zu werden. Und es hat funktioniert. Und es ist eine tolle Sache, wenn du frei wirst. So, wir dürfen uns selber richten. Ich glaube, richten ist hier ausrichten. bei der Bundeswehr trittst du an und dann sagt der Vorgesetzte, richt euch, und dann tust du deine Beine gerade machen, in eine Reihe guckst zum Nachbarn, dass ihr alle gerade steht. Das nennt sich Ausrichten. Und ich glaube, darum geht's, dass wir uns ausrichten in einer Linie mit Christus. Könnt ihr mich verstehen heute Morgen? Es geht nicht darum, dass wir uns verurteilen und sagen, oh, ich kann nicht vergeben, oh, bin ich doof. Nein, richte dich aus mit Christus. Und er ist die Wahrheit. Und er hilft uns weiter. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Wenn wir selber nicht hinkriegen wollen, greift der Herr ein. Auch das ist gut. Lieber kriegen wir eine Ohrfeige vom Herrn, ich nenne es mal so, wie ein Stich mit dem Schwert vom Teufel. Die Ohrfeige heilt, wenn du abgestochen bist, bist du tot. Verstanden? Okay, weiter. Darum, meine lieben Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander weiter. Hat jemand Hunger, so esse er daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Für uns ist es wieder schwer zu verstehen, weil bei uns gibt es kaum jemand mit Hunger. Damals gab es viele Leute mit Hunger, die kamen mit Hunger in die Gemeinde, denen knurrte der Magen schon mehrere Tage. Die haben sich gefreut aufs Abendmahl, endlich gibt es was Futter. Aber das war nicht der Sinn des Abendmahls. Verstanden soweit? Das andere will ich ordnen, wenn ich komme. Ich glaube mal bis dahin, oder? Ja, bis dahin. Passt. Wollen wir das Abendmahl feiern? Prüf dich selber, wenn noch was ist, wo dir irgendjemand vergeben musst. Bring es mit dem Herrn jetzt in Ordnung. Lass uns mal aufstehen. Komm, lass uns Ehre geben dem Abendmahl. Vater, wir danken dir, dass du Jesus gegeben hast als das Brot des Lebens. Dass du Jesus ans Kreuz bist. Dass du gelitten hast für uns. Du hast alle Peitschenhiebe auf dich genommen. Die Dornenkrone haben sie in deinen Schädel gedrückt. Du hast zugelassen, dass sie dir den Bart rausreißen. Du hast zugelassen, dass sie dich anspucken. Du hast jeden Schmerz und jedes Leid auf dich genommen. Du hast sogar das Kreuz auf den Berg getragen. Du hast den Schmerz und die Drangsal und die Ablehnung auf dich genommen, weil du mich gesehen hast. Und danke, Jesus, dass du diesen Leib hast zerschlagen lassen. Wir lassen das Brot rumgehen. Mach dir es bewusst in dieser Sekunde, wo du das Brot in der Hand hältst. Herr, wir tun das. Wir nehmen das Abendmahl, weil wir dir Ehre geben wollen, weil wir dir danken wollen für das, was du für uns getan hast am Kreuz. Danke, dass wir erlöst sind. Danke, dass ich keine Krankheit in meinem Körper tragen muss, weil du jede Krankheit auf dich genommen hast. Danke, Jesus, dass ich keinen Peitschenhieb vom Teufel mehr akzeptieren muss, weil du alle Peitschenhiebe aufgenommen hast auf dich. Danke, dass du den furchtbarsten aller Preise bezahlt hast, den Tod am Kreuz. Danke, Jesus. Halleluja. Danke. Abendmahl feiern. Das ist so krass. Aber ich spüre auch, wie der Jesus sich freut. Glaubst du das? Psalm 23 sagt, er bereitet dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Der Teufel guckt beim Abendmahl zu und er kann nichts tun. Halleluja, er kann nichts tun. Danke, Jesus. Halleluja. Wenn du den Saft in der Hand hältst, mach dir bewusst, es ist der neue Bund in seinem Blut. Danke, Jesus, dass ich zu dem neuen Bund gehöre. Erlöst. Ich bin erlöst. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ich bin teuer erkauft mit dem Blut des Lammes. Das Blut des Lammes ist stärker als jedes Blut eines Opferrituals, was Satan tun kann. Er hat keine Waffe gegen das Blut des Lammes. Selbst Satanisten, die sich bekehrt haben, bekennen das. Wir hatten keine Macht gegenüber Christen, die unter dem Blut des Lammes waren. Mach dir das bewusst heute Morgen, dass du im Angesicht deiner Feinde sitzt und Jesus sitzt mit dir. Er hat dich angenommen, er liebt dich, er ist für dich. Und du darfst bekennen, es ist der neue Bund in seinem Blut. Halleluja, danke, Jesus.